Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute unter anderem mit spannenden neuen Entwicklungen zu Themen der letzten Woche. Hier zunächst die Themen in der Übersicht. Fahrzeugbestand in Deutschland, Zulassungszahlen, neue Modelle bei Kia, Preise und Daten zum Smart Hashtag 5 geleakt, Deutschlandnetz nimmt Fahrt auf, Tankstellenstrom für 49 Cent pro Kilowattstunde, neue Klage gegen In-App-Preise, Start der Markttransparenzstelle für Ladepreise, Rabattschlacht vorbei und VW zeigt ID1. Bevor wir heute loslegen, möchte ich aber aus aktuellem Anlass nochmal die Mail einer Zuschauerin vorlesen. Hallo Stefan, wir stehen aktuell vor einer schwierigen Entscheidung und hoffen, dass du vielleicht noch eine Idee hast. Als kleines Sozialunternehmen im ambulanten Bereich haben wir große Schwierigkeiten, unsere E-Fahrzeuge wirtschaftlich zu halten. Die Strompreise machen das Laden an öffentlichen DC-Ladestationen für uns unrentabel. Trotz intensiver Recherche haben wir keinen besseren Ladetarif als EWE-GO gefunden. Falls du noch eine Idee hast, wie wir die Kosten senken oder eine bessere Lösung finden können, wären wir dir sehr dankbar. Andernfalls müssen wir aus wirtschaftlichen Gründen in Erwägung ziehen, unsere E-Fahrzeuge wieder abzustoßen, was wir wirklich gerne vermeiden würden. Ich habe natürlich auch direkt geantwortet und ihr noch ein paar Tipps gegeben, aber diese Mail zeigt, wie wichtig das Preisthema an öffentlichen Ladestationen ist, wenn es darum geht, Nutzern ohne eigene Ladestationen bezahlbare Elektromobilität zu ermöglichen. Deswegen berichten wir dazu regelmäßig und haben auch heute mehrere Beiträge mit im Programm. Los geht's aber mit Fahrzeugbestand in Deutschland. Zum Stichtag 1. Januar 2025 lag der Pkw-Bestand in Deutschland bei 61 Millionen. Diese Anzahl entspricht übrigens fast genau der gesamten deutschen Einwohnerzahl der Altersgruppe 20 bis 80 Jahre. Rein statistisch könnte man also sagen, jeder hat eins. Der Anteil an vollelektrischen Pkw lag zum Stichtag bei 1.651.643. Das ist ein Plus von 17%. Der Anteil an E-Autos im deutschen Bestand steigt damit auf 3,3%. Schauen wir noch auf die Unterschiede zwischen der Anzahl der Neuzulassungen und dem Zuwachs im Bestand. Dazu muss man wissen, dass die deutschen Pkw im Gesamtdurchschnitt 10,6 Jahre alt sind. Da der Markthochlauf der E-Autos ja erst vor wenigen Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat, ist hier der Altersdurchschnitt noch deutlich jünger. Das heißt, die Abflussrate durch altersbedingte Verschrottung oder Abverkauf ins Ausland wegen unwirtschaftlicher Reparaturen sollte bei E-Autos deutlich geringer sein. 2023 hatten wir ja die Situation, dass rein rechnerisch 25% der im Gesamtjahr neu zugelassenen E-Autos zahlenmäßig nicht im Bestand verblieben waren. Damals gab es sicher auch noch Nachwirkungen des BAFA-Karussells. Das heißt, in der Vergangenheit wurden Fahrzeuge gezielt im deutschen Markt mit Förderung angeschafft und zugelassen, um sie nach Ablauf der Mindesthaltedauer ins Ausland zu verkaufen. Mit dem Wegfall der Förderung und den allgemein sinkenden Preisen dürfte diese Art des Abflusses nahezu erloschen sein. Ein Effekt, der aber sicher weiterhin besteht, ist der Verkauf von Leasingrückläufern ins Ausland. Schauen wir auf die Zahlen. 2024 waren es ja 380.609 zugelassene E-Autos. Der Bestand wuchs aber nur um 242.962 Fahrzeuge. Die Differenz also über 137.000 Autos und das sind satte 36% der 2024er Erstzulassungen, die nicht den Bestand erhöht haben. Ich vermute hier im Hintergrund also einen starken Abfluss von Leasingrückläufern. Vor allem für die Betreiber von Ladeinfrastruktur sind das natürlich keine guten Nachrichten. Nicht nur schlechte Neuzulassungen, sondern auch ein großer Abfluss von Gebrauchtwagen und in Summe ein zögerliches Wachstum des Bestandes an E-Fahrzeugen in Deutschland. Schauen wir jetzt aber auf die aktuellen Zahlen. Zulassungszahlen. 203.434 Pkw wurden im Februar neu zugelassen und damit 6% weniger als im Vergleichsmonat vor einem Jahr. Hybride kommen auf 38%, darunter 10% Plug-ins, Benziner auf 28% und Diesel auf 16%. Und 18% der Neuzulassung waren reine Elektroautos, das ist der höchste Wert seit 15 Monaten. Während der Gesamtmarkt um 6% gegenüber dem Vorjahr fällt, wachsen E-Autos um 31%. Was man aber auch sagen muss, ist, dass knapp 36 neu zugelassene E-Autos gemessen an den absoluten Zahlen der Vormonate noch keinen Aufwärtstrend zeigen. 18% sind zwar ganz gut, aber eigentlich muss das Gesamtjahr deutlich über die 20%-Marke. Die Einzelzulassungen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Aber für Tesla gibt's schon die Zahl auf Markenebene. Die Tesla-Verkaufszahlen brechen erwartungsgemäß ein. -76% stehen zu Buche, während der Markt insgesamt um 31% wächst. Die Ursachen liegen im Modellwechsel des Model Y und dem Elon Musk-Effekt begründet. Es wird spannend zu beobachten, ob das neue Model Y an die Verkaufszahlen des bisherigen Modells anknüpfen kann. Der Blick auf die einbrechenden Zulassungszahlen des Model 3 lässt aber auch erahnen, dass es einen starken Elon-Effekt gibt. Man könnte jetzt noch sagen, dass das neue Model Y auch das Model 3 kannibalisiert, aber diesen Effekt würde ich als gering einschätzen. Vielmehr hat es den Anschein, dass Tesla mittlerweile ein rotes Tuch für potenzielle Käufer ist. Ob es so ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wenn die neuen Model Y ausgeliefert werden. Wir erwarten ein kurzes Strohfeuer der Hardcore-Elon-Fans und von Käufern, denen die politischen Aktivitäten des Tesla-Chefs egal sind. Danach dürfte unserer Einschätzung nach Ernüchterung eintreten und Kurzarbeit in Grünheide scheint nicht ausgeschlossen. Auch das aktuelle Preisniveau wird man beim Model Y wohl nur wenige Wochen halten können. Solange Elon Musk den Posten des CEO von Tesla innehat, wird die Marke für viele potenzielle Käufer ein No-Go bleiben. Und selbst wenn er den Posten abgibt, bleibt er mit 13% größter Einzelaktionär und es wird einige Zeit dauern, bis sich die Marke von dem kapitalen Imageschaden erholen wird. Neue Modelle bei Kia. Kia hat auf seinem EV Day gleich mehrere neue Modelle gezeigt. Allen voran das Kompaktmodell EV4 als Limousine und als Schräghecksmodell. Das Design ist mal wieder mutig, alles andere als Mainstream. Die Limousine kommt auf 4,73 Meter Länge und ist damit stolze 30 cm länger als das Schräghecksmodell. Der Radstand beträgt bei beiden 2,82 Meter. Der Kofferraum fasst bei der Limousine 490 Liter und beim Schrägheck 435 Liter. Der EV4 steht auf der gleichen EGMP-Plattform wie der Kia EV3 und auch die technischen Daten sind ähnlich. Das heißt, wir haben ein 400-Volt-System, einen Frontantrieb mit 150 kW Leistung, eine Ladezeit 10% auf 80% von um die 30 Minuten und zwei Batteriegrößen. Der kleine Akku bringt es bei der Limousine auf 430 km WLTP-Reichweite, der große 630 km. Beim Schrägheck sind es nur 410 bzw. 590 km. Das Auto kommt mit V2L-Funktion zum Betrieb externer Geräte. Nach 2022 soll dann auch Vehicle-to-Grid am eigenen Haus möglich sein. Der EV4 soll in Europa in der zweiten Jahreshälfte auf die Straße kommen. Der Startpreis ist noch nicht bekannt, dürfte aber wohl oberhalb des EV3 liegen, der bei ca. 36.000 Euro startet. Neben dem EV4 zeigt Kia noch zwei weitere Fahrzeuge. Zum einen das Konzeptcar EV2, also ein kleines E-Auto, das einen Ausblick auf ein zukünftiges Modell der südkoreanischen Marke gibt. Das Magazin Autocar verkündet bereits einige Informationen zum Auto, die von Kia allerdings nicht bestätigt sind. Das kleine SUV soll ab 30.000 Euro erhältlich sein. Erwartet wird auch hier der EGMP-Baukasten mit 400 Volt. Man spekuliert über eine 43 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Das Auto soll 2026 in Europa auf den Markt kommen. Des Weiteren zeigt Kia den PV5 oder PV5. Das Fahrzeug erinnert auf den ersten Blick an das Retro-Design des VW ID. Buzz, kommt aber deutlich sachlicher daher. Als PKW hat der PV5 drei Sitzreihen mit bis zu 7 Sitzplätzen, die herausnehmbar und klappbar sein sollen. Der PV5 Passenger ist wahlweise mit 71,2 oder 51,5 Kilowattstunden Batteriegröße zu haben. Das soll für maximal 400 Kilometer reichen. Die Ladezeiten liegen im 400-Volt-System grob bei 30 Minuten für 10% auf 80%. Die Motorleistung liegt je nach Batteriegröße bei bis zu 120 Kilowatt. Den PV5 gibt's auch als Nutzfahrzeug, wahlweise kurz oder lang und zusätzlich als Hochdachversion. Als Nutzfahrzeug wird auch noch eine kleinere Batterie mit 43,3 Kilowattstunden angeboten. Auch hier mit V2L-Funktion, das ist natürlich für Handwerker sehr praktisch. Preise nennt Kia für die Modelle noch nicht. Preise und Daten zum neuen Smart #5 geleakt. Noch keine Preise nennen ist eigentlich auch der Status von Smart zum neuen Smart #5. Aber offenbar gab es diese Woche einen kleinen Betriebsunfall und die Preise sind offenbar in einem internen Firmenwagen-Bestelltool gelandet und haben so über die sozialen Medien den Weg ins Smart Emotion Forum gefunden. Die Basisversion hat ein 400-Volt-System mit 76 Kilowattstunden Akku für 465 Kilometer Normreichweite. 250 kW Leistung sind ein guter Einstieg. Der Listenpreis startet bei 45.900 Euro. Die Varianten mit der großen Batterie von 100 Kilowattstunden haben ein 800-Volt-System und sollen mit Leistungen von bis zu 400 kW laden können. Bei beiden Varianten liegt aber die Ladezeit auf 80% unter 15 Minuten. Die maximalen Reichweiten liegen bei 590 Kilometer. Die Variante mit 432 kW Antriebsleistung startet bei 55.400 Euro. Der Brabus bietet sogar 475 kW zum Listenpreis von 60.900 Euro. Aus meiner Sicht sind die Listenpreise und die Eckdaten eine echte Ansage an die Wettbewerber. Deutschlandnetz nimmt Fahrt auf. Immer mehr Betreiber vermelden die Eröffnung ihrer ersten Ladeparks im Deutschlandnetz. Die ersten waren ja Fastnet, wobei die so schnell waren, dass man davon ausgehen muss, dass dieser Standort bereits vorab in der Planung war. Bereits berichtet hatten wir auch über das neue Konsortium Autostrom Plus mit dem ersten Ladepark an einer sogenannten unbewirtschafteten PVC-Anlage. Diese waren ja Teil der zweiten Vergaberunde. Seit Januar auch am Netz der erste Ladepark der Pfalzwerke in Landau mit 8 Ladepunkten. In Schotten in Hessen hat ein weiterer bereits den Betrieb aufgenommen. In den letzten Tagen gab es dann Meldungen von mehr zum ersten Ladepark in Künzelsau. Und auch E.ON vermeldete diese Woche die Eröffnung von 2 Ladeparks im Deutschlandnetz an Standorten in Bayern. Jetzt die große Quizfrage: Was haben alle Pressemitteilungen zur Eröffnung der neuen Standorte gemeinsam? Nein, das Statement von Verkehrsminister Wissing ist es nicht. Bei E.ON war nämlich keins dabei. Allen gemeinsam ist, dass sie nicht verraten, was der Strom an den Ladestationen kostet. Wollen die etwa nichts verkaufen? Oder will man die frohe Botschaft nicht mit unangenehm hohen Preisen verknüpft sehen? Man könnte fast denken, die Betreiber schämen sich für die eigenen Preise. Tja, was kostet denn nun die Kilowattstunde? So heißt es zum Beispiel auf der E.ON-Website: Transparente Preisgestaltung, informieren Sie sich über den Kilowattstundenpreis vor dem Aufladen. Gemeint ist damit, dass ich mir die App runterladen soll, einen Account anlegen, eine Bezahlmethode hinzufügen, um dann für 61 Cent die Kilowattstunde laden zu können. Die Preise für das Ad-Hoc-Laden, also bei Zahlung mit Kreditkarte direkt an der Ladestation, habe ich auf der E.ON-Seite nicht finden können. Also habe ich mal nachgefragt. E.ON schrieb mir: Für das Laden mit Kreditkarte zahlen E-Autofahrerinnen und Fahrer an unseren Schnellladestationen größer 150 kW Leistung aktuell 0,79 Euro je Kilowattstunde Ökostrom. Außerdem hatte ich E.ON noch danach gefragt, ob und wie ich mich als Kunde vorab über den jeweils gültigen Ad-Hoc-Preis informieren kann. Die Antwort: Die Preise für das Ad-Hoc-Laden sind auf den Screens an den Ladesäulen sichtbar, sodass E-Mobilisten den Preis vorm Starten des Ladevorgangs prüfen können. Bis vor einiger Zeit gab es bei E.ON übrigens einen Link, wo ich über die Eingabe der Ladepunkt-ID diesen Preis auch online abfragen konnte. Im Zuge der Umstellung auf zusätzliche Bezahlterminals wurde dieser Link offenbar außer Betrieb genommen. So viel zum Thema Transparenz. Schauen wir noch auf die Preise der anderen Anbieter im Deutschlandnetz. Autostrom Plus 59 Cent, Pfalzwerke 69 Cent. Das ist insofern bemerkenswert, weil man außerhalb des Deutschlandnetzes an den eigenen Stationen 79 Cent aufruft. Bei Fastnet sind die Preise immerhin kein Betriebsgeheimnis und schnell und einfach zu finden. 73 Cent in Deutschland. Mehr macht ebenso keine Unterschiede. 79 Cent, egal ob Deutschlandnetz oder nicht. Abfrage über einen Link funktioniert. Tankstellenstrom für 49 Cent die Kilowattstunde. Diese Woche sorgte die Tankstellenkette Jet in der Community für Aufsehen. Seit einigen Monaten werden an vielen Standorten HPC-Lader mit maximal 400 kW Leistung aufgestellt. Bisher lag der Ad-Hoc-Preis bei 59 Cent. Das ist zwar eigentlich nicht gerade günstig, aber gemessen am Marktumfeld, was wir eben gesehen haben, unterhalb des Durchschnitts. Diese Woche erfolgte nun eine Preissenkung auf 49 Cent die Kilowattstunde. Das Besondere: Der Preis gilt ab der ersten Kilowattstunde ganz ohne App oder Grundgebühr. Die Homepage sagt dazu: Ad-Hoc-Laden mit Jetstrom ist super einfach. Scanne den QR-Code an der Ladesäule und zahle einfach und kontaktlos mit deiner Giro- oder Kreditkarte vor Ort. Alternativ kann preisgleich auch die Monta-App genutzt werden. Aktuell betreibt Jet 24 Standorte in Deutschland, Tendenz steigend. Der Preis soll künftig auch an den großen Tankstellenpreistafeln mit angezeigt werden. Damit tritt das ein, was wir seit einigen Monaten gehofft haben, nämlich Wettbewerb auf Basis der Ad-Hoc-Preise. Das Jetnetz ist zu klein für ein eigenes Abo. Der Weg zu einer besseren Auslastung führt also nur über günstige Ad-Hoc-Preise. Beim Ad-Hoc-Preis ist man gemessen an der Ladeleistung damit fast auf Niveau der Discounter Aldi, Lidl und Kaufland, wo an HPC-Stationen 47 Cent aufgerufen werden. Und auch gemessen an den 39 Cent der Abo-Angebote von NBW und Ionity sind die 49 Cent bei Jet ohne Grundgebühr durchaus günstig. Denn bei Ionity muss ich im Abo monatlich mindestens 120 Kilowattstunden laden, um die 49 Cent erstmal zu unterbieten. Und bei NBW brauche ich sogar 180 Kilowattstunden monatlich für Preisgleichheit. Bei einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer wären das 900 nachgeladene Kilometer. Neue Klage gegen App-Preise. Letzte Woche hatten wir über die Klage von Michael Schmidt gegen NBW berichtet. Streitgegenstand ist die Differenz zwischen dem Ad-Hoc-Preis und dem sogenannten In-App-Preis. Wir hatten auch berichtet, warum aktuell viele große Anbieter solche Diskriminierung, ich meine natürlich Differenzierung, vornehmen. Und wir hatten erläutert, warum wir das nicht gut finden. Und jetzt klagt auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen App-Rabatte. Im aktuellen Streit geht es zwar nicht um die Ladepreise, aber ich finde, der Sachverhalt ist so nah dran, dass es sich lohnt zu berichten. Ich lese mal einige Passagen aus einem Artikel des MDR dazu vor, habe aber einige Begriffe ausgetauscht, also alles frei erfunden. Streit um Preisangaben. Verbraucherzentrale klagt wegen App-Rabatten. NBW, Aral und andere Ladesäulenbetreiber versuchen, die Verbraucher mit Rabatten zu locken. Die gibt es teilweise nur bei Nutzung der hauseigenen Apps. Verbraucherschützer kritisieren diese Methode als intransparent und gehen jetzt dagegen vor. Demnach würden die Preise für App-Nutzer beworben, ohne dass klar werde, welcher Gesamt- oder Grundpreis für den regulären Ladevorgang gelte. Das verstoße gegen die Preisangabenverordnung. In deren Apps würden Preise beworben, ohne dass der allgemeine Preis angegeben werde, der für alle Kunden gelte. Das sei ein Verstoß gegen das Gesetz. Wenn auf Displays oder Werbeaufklebern an Ladestationen oder auf den Internetseiten mit Preisen geworben werde, müsse nach der Preisangabenverordnung immer der Gesamtpreis angegeben werden, der für den normalen Ad-Hoc-Kunden gilt, ohne Nutzung einer App. Tja, was meint ihr? Sind die beiden Sachverhalte vergleichbar? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wobei man aber hinzufügen muss, dass die Preisangabenverordnung für Ladestationen besondere Regelungen hat. Und was den Lebensmittelhandel angeht, ist ja auch noch kein Urteil gesprochen. Start der Markttransparenzstelle für Ladepreise. Also, bei zwei Themen haben wir es heute mal wieder gesehen. Die Preise für öffentliches Laden sind nicht nur teilweise sehr hoch, sondern oft auch geheim und wahrscheinlich sogar den Anbietern selbst peinlich, dass man sie lieber totschweigt. Unsere Forderung ist dazu schon länger, die Aufnahme von Ad-Hoc-Preisen in die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt, ein Portal, das es sowieso schon seit vielen Jahren gibt. Der Aufwand wäre minimal, man muss es nur wollen. Einen großen Rundumschlag beim Thema meldet jetzt die Europäische Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe. Italien zeigt uns, wie sowas aussehen könnte. Beim italienischen Verbraucherschutzverband wurde eine Preisbeobachtungsstelle für Ladetarife ins Leben gerufen. Das Ganze zwar noch nicht in Echtzeit, dafür aber sehr umfassend. Anders als das deutsche Bundeskartellamt sieht die Institution ausdrücklich eine Stärkung des Wettbewerbs darin. Monatlich werden 3 Tabellen veröffentlicht, gestaffelt nach Ladeleistung. Schauen wir uns mal die Tabelle für die Top 10 Italiens für schnelles Laden oberhalb von 150 kW Leistung an. Hier stand Dezember 2024. Aufgelistet werden insgesamt die 20 führenden Betreiber, gemessen an der Anzahl der installierten Ladestationen in Italien. Hier also nur 10, die anderen folgen auf der zweiten Seite. Ganz links der Betreiber, in Klammern die Anzahl der Ladepunkte. Von den in Deutschland bekannten sind also hier zum Beispiel Tesla auf 2 und Ionity auf 4 mit dabei. In der zweiten Spalte ist gelistet, ob der Anbieter über ein eigenes Fahrstromangebot verfügt oder nur als Betreiber aktiv ist. Auf den Plätzen 1 und 3 ist das interessanterweise nicht der Fall. Dementsprechend ist bei diesen beiden auch der Eintrag in Spalte 3 negativ. Dort ist gelistet, ob man eine eigene App anbietet und was es dort kostet. In den folgenden beiden Spalten folgt dann jeweils ein kurzes Top-3-Ranking, mit welchen Fahrstromanbietern die Ladestationen dieses Anbieters am günstigsten zu nutzen sind. Zunächst sind inländische Anbieter gelistet und in der nächsten Spalte dann die Top-3 der ausländischen Anbieter. Auffällig ist hier, dass EWE Go aus Deutschland mehrfach auftaucht. In allen Fällen ist der angebotene Preis unterhalb dessen, was der günstigste italienische Anbieter verlangt. Die nächste Spalte zeigt einen Prozentwert, und zwar die Differenz zwischen dem günstigsten Anbieter und dem App-Preis des Betreibers. In der nächsten Spalte gibt es zur groben Orientierung einen Mittelwert aus allen angeführten Tarifen. Hier zeigt sich, Italien ist ein teures Pflaster. In der letzten Spalte geht's ins Kleingedruckte. Hier werden verfügbare Abo-Angebote, also mit monatlicher Grundgebühr, gelistet. Preisfehler gibt es zum Start aber auch. So fehlt zum Beispiel in der Zeile Ionity EWE Go als günstigster ausländischer Anbieter. Tja, was fällt auf bei dieser umfangreichen Liste? Kurioserweise fehlen in der Übersicht die Ad-Hoc-Preise. Denn eigentlich ist ein Ad-Hoc-Angebot rechtliche Pflicht. Schauen wir dazu nochmal kurz auf die entsprechende EU-Norm. Artikel 5, erster Satz. Die Betreiber von Ladepunkten bieten an den von ihnen betriebenen öffentlich zugänglichen Ladepunkten Endnutzern die Möglichkeit, ihr Elektrofahrzeug punktuell aufzuladen. Und punktuell heißt ohne App. Meine Vermutung ist, dass die Anbieter in Italien anders als in Deutschland ohne eine fragwürdige Differenzierung zwischen Ad-Hoc-Preisen und App-Preisen auskommen und die Übersicht deswegen nur den App-Preis listet. Ansonsten sollte man an dieser Stelle nochmal nachbessern. Insgesamt ist diese Initiative ein sehr guter Schritt und die richtige Richtung und ausdrücklich zur Nachahmung empfohlen. Für den Einstieg würde aus meiner Sicht ganz klar ein einziger Preis ausreichen, nämlich der Ad-Hoc-Preis. Solange es in Deutschland sowas noch nicht gibt, muss man sich anderer Informationen bedienen, zum Beispiel unsere Nextmove-Grafiken. Zum einen die Preise im Direktvertrieb der jeweiligen Betreiber, wobei diese Übersicht natürlich nicht vollständig ist, und unsere zweite Tabelle mit ausgewählten Fahrstromangeboten, jeweils getrennt mit Preisen für die eigenen Stationen und die Nutzung des gleichen Anbieters an Fremdstationen. Einen guten Überblick, welches der beste Preis oder Tarif für eine bestimmte Ladestation ist, bieten übrigens auch Preisvergleichs-Apps. Hier mal einige Beispiele. Zu nennen wäre zum Beispiel die App Ladefuchs. Bei ChargePrice geht es auch ohne App und man kann direkt online einen Preisvergleich starten. Nummer 3 wäre zum Beispiel die App Air Electric. Manche Anbieter bieten auch eine preisoptimierte Routenplanung. Rabattschlacht vorbei. Letzte Woche hatte es sich bereits abgezeichnet, dass die EU der Autoindustrie bei der kurzfristigen Zielerfüllung fürs laufende Jahr entgegenkommen wird. Seit dieser Woche haben wir nun Gewissheit. Am Montag kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein umfassendes Paket mit mehreren Maßnahmen an, ließ aber in Bezug auf die CO2-Vorgaben bereits die Katze aus dem Sack. Die Hersteller müssen die EU-Vorgaben im laufenden Jahr nicht einhalten. Der Bewertungszeitraum wird auf 3 Jahre ausgeweitet. Wer also dieses Jahr möglicherweise die Ziele nicht erfüllt, kann in den folgenden beiden Jahren dies ausgleichen. Dazu von der Leyen. Es bedeutet mehr Spielraum für die Industrie und mehr Klarheit, ohne dass die vereinbarten Ziele geändert werden. Die EU-Kommission betont also, dass es insgesamt keine Aufweichung der Ziele gibt. Umweltorganisationen und andere Kritiker sprechen aber von einem Geschenk an die Autoindustrie und befürchten, dass jetzt die Tür für zukünftige weitere Abschwächungen der Vorgaben geöffnet wurde. Wie sich die Änderung auf den Markt auswirkt, muss sich in den nächsten Monaten zeigen. Aus unserer Sicht wurde aber ordentlich Druck vom Kessel genommen. Zwar ist die Verschärfung von 24 auf 25, 26, 27 immer noch deutlich und die Hersteller müssen die E-Auto-Verkaufszahlen auch in diesem Jahr deutlich steigern, um einigermaßen im Plan zu bleiben. Aber Angebote im Stile von alles muss raus werden wir wohl nicht sehen. VW zeigt ID.1. Gestern kam unser Video von der Vorstellung der Studie zum 20.000 Euro E-Auto von VW. VW nennt das Auto ID Everyone, wobei der finale Name ganz sicher ein anderer sein wird. Das Event war auf der Messe in Düsseldorf. Geladen waren 350 internationale Journalisten. VW sendete auf großer Bühne im Livestream. Das Design kam vor Ort allgemein gut an. Ein Auto, das nicht aussieht wie ein Kleinwagen, sportlich und freundlich zugleich. Zumindest beim Showcar waren dynamische LED-Lichter verbaut, die verschiedene Animationen zeigten. Highlight: das Auto kann sogar zwinkern. In der begleitenden Pressemitteilung heißt es: aufholen, angreifen, anführen. Volkswagen hat das Ziel, bis 2030 technologisch führender Volumenhersteller mit den sichersten, innovativsten und meistgekauften Autos zu werden. Ich hatte die Gelegenheit, vor der Kamera mit 2 Vorständen zu sprechen. Kai Grünitz, Vorstand Technische Entwicklung, gab sich bezüglich der Auswahl der Batteriezellen noch sehr bedeckt. VW hält sich diesen Punkt noch bewusst offen, um erst möglichst spät eine Entscheidung treffen zu müssen, nämlich dann, wenn das passende Angebot reinflattert, also ein möglichst günstiges. Besonders spannend war auch seine Antwort auf meine Frage, ob man mit einem E-Auto zu diesem Preis Geld verdienen kann. Außerdem hat mir Martin Sander, Vorstand Marketingvertrieb Aftersales, verraten, was es seiner Meinung nach noch braucht, damit der Funke beim E-Auto auf die breite Masse überspringt und welches Auto er gerade fährt. Als Gast vor der Kamera auch Alexander Bloch und sein Statement zum Auto. In die ersten Sekunden des Videos schauen wir noch mal kurz rein.
Und das Ziel ist definitiv kein Geld zu verlieren. Das Wichtigste ist, dass wir auch von der Politik mal ein klares Signal bekommen, dass die Elektromobilität die Zukunft ist.
Meine Meinung ist ganz klar, lass den Scheiß.
Prominenz gab es übrigens auch hinter der Kamera. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an meine freiwilligen Helfer, die mich beim Dreh vor Ort unterstützt haben. Meine Kameraleute waren Stefan Schwunk, Kanal Schwunkvoll, Oskar vom gleichnamigen YouTube-Kanal, Max von Robin TV und Stefan Vosswinkel, Leiter der Produktkommunikation bei Volkswagen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr am besten jetzt direkt weiterschauen. Ansonsten tschüss, bis nächste Woche.